Deutschlandfunk Kultur, Rang 1.
Herzlich willkommen.
Theater sind nicht systemrelevant, sie sind lebensrelevant. Sie sind aber nicht existenziell. Aber die Liebe braucht man auch nicht existenziell zum Überleben. Und trotzdem möchte niemand ohne sie leben. Und so sehe ich auch die Theater und überhaupt die Künste.
Recht hat er. Der Cottbuser Intendant Stefan Merki, Theater sind nicht systemrelevant, aber wie die Liebe eben lebensrelevant. Für Rang 1, das Theatermagazin, ist Theater allerdings auch noch sendungsrelevant. Also fassen wir gleich mal zusammen, was in dieser Woche so an Ideen zum aktuellen Stillstand der Theaterbranche entwickelt wurde. Außerdem hören wir, warum sich der italienische Theatermacher Daniele Bartolini so für Political Correctness interessiert. Die Idee klingt zunächst erstmal gar nicht schlecht. Der künstlerische Leiter der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, hatte Anfang der Woche hier im Deutschlandfunk Kultur laut überlegt, dass, wenn der Lockdown auch im Dezember andauern würde, eine längere Schließung der Theater sinnvoll wäre, statt einem ständigen Auf und Zu.
Lasst uns die Wintermonate zumachen und das im Sommer kompensieren, dass wir den ganzen Mitarbeitern ihren Urlaub im Winter geben und im Sommer dafür durchspielen, in der Hoffnung, dass im Sommer wir ein bisschen besser zurechtkommen mit diesem Virus.
Tja, also eine Art Winterschlaf für die Bühnen, dafür dann aber Dauerbetrieb im Sommer. Auf diese Idee von Thomas Ostermeier gab es zahlreiche Reaktionen. In unserem Programm zeigte Stefan Merki, Intendant in Cottbus, zwar Verständnis für Ostermeiers Vorschlag, plädierte dann aber doch für ein Weitermachen. Amelie Deufelhardt, die Leiterin von Kampnagel in Hamburg, wünschte sich dagegen ein Ende des selbstreferenziellen Diskurses, wie sie sagte.
Jetzt in der Krise zum Beispiel können wir uns nicht irgendwo in einem anderen gesellschaftlichen Bereich sinnstiftend betätigen für so eine Zwischenzeit. Schauspielerinnen und Schauspieler zu alten, vereinsamten Menschen schicken, in Gesundheitsämtern aushelfen. Also ich denke manchmal so, natürlich sind wir enorm wichtig, aber vielleicht muss man in der Pandemie auch mal ein bisschen zurücktreten und überlegen, was können wir noch tun.
Ja, und in Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit der höchsten Theaterdichte, da hat sich Stefan Keim bei Theaterleitern umgehört, was sie so von Ostermeiers Idee halten.
Ostermeier hat recht,
sagt Bernhard Hellmich, Generalintendant des Theaters Bonn.
Dieses An-Aus, die Vollbremsung und dann wieder Vollgas, das wird auf die Dauer an keinem Theater funktionieren. Das ist eine organisatorische Überforderung und das ist auch von den Künstlerinnen und Künstlern emotional überhaupt nicht zu verlangen.
Doch mit dem zweiten Teil von Thomas Ostermeiers Vorschlag, im Sommer keine Ferien zu machen, hat Bernhard Hellmich Probleme. In Berlin, meint er, könne das vielleicht funktionieren, aber nicht in Städten, die keinen starken Tourismus haben.
Da wird einfach keine Nachfrage sein. Gelegentliche Versuche haben das ja auch mal ergeben. Davon abgesehen, dieser Versuch, denke ich, ist nur in einem reinen Schauspielhaus möglich. Mit den großen Kollektiven, Chor und Orchester, wird man da auch bei den Urlaubsregelungen mit Sicherheit nicht weiterkommen. Das sind ja auch alles Menschen mit Kindern und so weiter.
Ähnlich äußert sich Wilfried Schulz, Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, zu Ostermeiers Sommerplänen.
Ich finde das keine Alternative, außer wir müssen jetzt wirklich die nächsten 3-4 Monate schließen durch äußere Vorgaben. Aber im Moment kämpfen wir darum, dass wir spielen wollen. Also für mich ist es ein ergänzender Vorschlag. Wir arbeiten im Moment an Plänen für Open-Air-Inszenierungen, Veranstaltungen etc. Ist nicht so wahnsinnig originell. Wir sind nicht die Einzigen, denke ich mal, die das im Moment denken. Aber es hat was mit diesem Gefühl von Freiheit zu tun. Wenn ich draußen bin, kann mir nicht so viel passieren.
Bis März freiwillig zu pausieren, kommt für Schulz überhaupt nicht in Frage.
Wenn wir spielen können und wir sind ein sehr sicherer Ort, dann werden wir spielen. Es hat im September, Oktober geklappt. Die Leute haben es sehr genossen und haben es gebraucht. Es gibt viele rührende Briefe, muss man sagen. Dann werden wir das weiter tun.
Das Publikum braucht Theater, gerade in schweren Zeiten, meint auch Florian Fiedler, Intendant in Oberhausen.
Ich kann sehr gut verstehen, dass sich Thomas Ostermeier Planbarkeit wünscht. Was ich nicht verstehe, sind die Konsequenzen und den Zeitraum. Ich finde, dass die Theater gerade jetzt einen extrem wichtigen Auftrag haben. Und wir müssen als Theater gerade unserem seelischen Auftrag nachkommen und den Menschen in der depressiven Stimmung, die gerade herrscht, und auch in der Vereinsamung, die droht, etwas entgegensetzen, einen Ort anbieten.
Konkreter heißt das, Theater nicht nur als Ort der Kunst, sondern des Treffens und der Gemeinschaft zu begreifen, natürlich mit Abstand.
Ich glaube, dass die Lösung darin liegt, die Theaterräume wieder mal neu und anders zu bespielen und die Räume mit dem Publikum anders und neu zu entdecken.
Musiktheater gelten als viel weniger flexibel als Schauspielhäuser. Einige von ihnen haben in den vergangenen Wochen das Gegenteil bewiesen, zum Beispiel die Oper Dortmund. Intendant Heribert Germeshausen?
Ich finde nicht, dass Theater pauschal bis März schließen sollten. Wir dürfen uns nicht der Flexibilität berauben, stets auf die Krise reagieren zu können. Ich bin eher der Meinung, dass wir unsere Probenprozesse und Spielpläne permanent anpassen müssen, auch wenn das anstrengend ist. In anderen Bereichen, anderen Unternehmen und Betrieben funktioniert das ja auch.
Und René Heinersdorf, Sprecher der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein, wird sehr deutlich, wenn er auf Thomas Ostermeyers Ideen angesprochen wird.
In vorauseilendem Gehorsam zu schließen, widerspricht einfach der Mentalität eines echten Theaterleiters, der ja der Auffassung ist, dass jede einzelne Vorstellung zu retten sei. Vielleicht inkludiert der Vorschlag von Herrn Ostermeyer ja auch die Tatsache, dass er bis zum nächsten März auf sein Gehalt verzichtet. Das können viele nicht, vor allem die Privattheater nicht. Und trotz des Rumgeeieres der Politik, was so natürlich nicht weitergeht, muss man einfach dem Zuschauer klar machen, dass Theater keine Hotspots sind und auch in diesen Zeiten dringend wieder an den Start gehören.
Deutliche Worte von René Heinersdorf, Sprecher der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein. Eine von vielen Stimmen aus NRW, zusammengetragen von Stefan Keim. Der hat übrigens auch weibliche Theaterleiterinnen gefragt, die hatten aber leider keine Zeit. Stellen Sie sich vor, ein kleines Filmset, ein Doppelbett, ein älteres Paar. Es soll Adam und Eva in einer intimen Szene spielen. Ein Kameramann begrüßt sie als Chefregisseurin, eine andere Regisseurin dirigiert das Paar. Sie nehmen Platz und schauen zu, wie der Dreh immer wieder unterbrochen wird von der non-binären Assistentin und von der Regisseurin, die beide finden, dass das Paar nicht gendergerecht agiert. Immer wieder werden die Gefühle einzelner Beteiligter verletzt. Dann wird ihre Meinung gefragt. Aber wie entscheiden Sie? Nach Überzeugung oder doch vielleicht nach Sympathien für die einzelnen Protagonisten? Die gerade geschilderte Szene habe ich erlebt in Daniele Bartolinis 20-Minuten-Installation The Right Way. Der junge Theaterregisseur aus Florenz lebt seit 8 Jahren in Kanada, einem multikulturellen Einwanderungsland, in dem größte Toleranz herrscht in ethnischen, kulturellen, religiösen, politischen oder auch Geschlechterfragen. Kurz vor dem neuen Lockdown der Kultureinrichtung in Italien war seine Arbeit bei der Theaterbiennale in Venedig zu sehen. Dort traf ich Daniele Bartolini und wollte von ihm zunächst wissen, was ihn so weit weg von seiner Heimat verschlagen hat.
Ich bin nach Toronto gezogen, weil ich schon lange von Kanada und seinen Künstlern fasziniert war. Meine Partnerin stammt aus Kanada. Sie war ein Grund, dorthin zu ziehen.
Aber auch, ich bin nach Kanada, weil ich diese Will to discover, you know, what's happening also in different continents.
Dazu kommt mein Interesse an anderen Kontinenten, besonders an Nordamerika. Außerdem ist es in Italien nicht leicht, als Künstler zu arbeiten und zu überleben.
So that's also one motivation that led me to go to explore Canada.
Was würden Sie sagen, wie hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert, dass Sie plötzlich in Englisch gearbeitet haben?
Well, it changed me, first of all, because I believe the language changes who you are.
Es hat zuallererst mich verändert. Denn Sprache verändert einen, genauso wie die Beschäftigung mit einer neuen Kultur. Als Außenseiter schaut man anders auf die Dinge. Und nachdem ich in Kanada ein Außenseiter war, bin ich das jetzt auch hier in meinem Heimatland Italien. Aber als Außenseiter hat man immer einen besseren Draufblick und kann Dinge aus einer gewissen Distanz betrachten und anders einordnen.
So ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man von außen kommt, weil man einen neutraleren Blick oder einen anderen Blick auf das hat, was vor Ort passiert.
Absolutely, I think that it allows you to be more free because you're less engaged. Right?
Absolut. Es gibt dir mehr Freiheiten, denn du bist weniger involviert in das, was vorgeht.
So what I learned by living abroad is that you.
Im Ausland habe ich eine neue Sichtweise entwickelt. Du bewertest nicht nur aus deiner eigenen Kultur heraus, sondern aus zwei Kulturen heraus und dadurch aus einer größeren Perspektive heraus.
With a larger, you know, spectrum.
Soweit ich das verstanden habe, machen Sie ein Theater, bei dem Sie wollen, dass nichts vorausgesetzt wird, dass man unvoreingenommen das Stück sehen kann, keine Theaterexperte sein muss. Wie kamen Sie auf diese Idee von Theater?
It came from a necessity about reconnecting with the audience, because I feel that sometimes in theater we lose the contact with the artist and audience.
Das kam, weil ich es notwendig fand, das Theater wieder stärker mit dem Publikum zu verbinden. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben im Theater den Kontakt zwischen Künstlern und Publikum verloren. Mit meiner Arbeit versuche ich, einen Dialog zu etablieren und eine Erfahrung anzubieten, die nicht über die Bühne gefiltert wird, weil man direkt beteiligt ist. Das ist aus meiner Migrationserfahrung entstanden. Dieses Gefühl, rumzulaufen und keinen Schimmer zu haben, was genau los ist. Deshalb will ich auch nicht zu viel über meine Show verraten, bevor das Publikum sie selbst erlebt hat.
Wenn wir über Migration sprechen, dann fällt mir zum Beispiel ganz stark auf, dass bei allen Produktionen, die ich hier bei der Biennale in Venedig gesehen habe, nie eine schwarze Darsteller auf der Bühne war. Das Thema Diversität scheint hier noch nicht so angekommen zu sein. Wie erleben Sie das?
Unfortunately, we perform from 10 a.m. until 8 p.m., so I haven't seen much other shows in the festival. But
leider läuft unsere Produktion von morgens bis abends. Daher konnte ich nicht so viele Produktionen sehen bislang. Aber die Diskussion über Diversität ist sehr wichtig, um die Menschen, die keine Plattform haben, keine Stimme, um diese gerade in dieser Zeit hörbar zu machen, einzubeziehen. In Kanada gibt es derzeit eine große Debatte darüber, warum es wichtig ist, dass nicht nur Weiße Kunst machen, was ja für lange Zeit so war.
Not to have only white people doing art, because this has been something that has been going on for a very long time.
Und haben Sie den Eindruck, dass es in Italien noch kein Thema ist, dass es hier noch nicht so stark diskutiert wird?
So wie ich das sehe, wird das hier nicht so stark diskutiert. Aber ich bin ja jetzt ein Außenseiter und nur alle paar Jahre hier. Aber ja, es scheint hier noch nicht so ein Bewusstsein für dieses Thema zu geben.
Yeah, an awareness about these issues here yet. Yeah.
Wir dürfen jetzt über Ihr Stück The Right Way nicht zu viel verraten, weil man muss das wirklich sehen, ohne vorher viel zu wissen. Das Stück handelt vom Versuch, politisch korrekt zu sein und jeder Minderheit Mitsprache einzuräumen, jede Befindlichkeit zu beachten. Das ist etwas, was in Kanada sehr intensiv gelebt wird. Es ist ein sehr tolerantes Land, sehr aufmerksam gegenüber kultureller Aneignung und der Genderfrage. Und der Premierminister Justin Trudeau hat Kanada proklamiert als das erste postnationale Land in der Geschichte. Was hat Sie an dieser Debatte um Political Correctness, was hat Sie daran interessiert und vielleicht auch verstört? Weil darum geht es auch in Ihrem Stück.
I was interested in offering to a European audience and to an Italian audience this perspective.
Ich wollte einem europäischen, besonders dem italienischen Publikum, diese Perspektive zu Political Correctness aufzeigen. Wenn man das Thema nur mit einem italienischen Blick betrachtet, wird man es nicht wirklich verstehen. 50% der Einwohner der Hauptstadt Toronto sind außerhalb Kanadas geboren worden. Derzeit gibt es dort eine Debatte darüber, was es heißt, Kanadier zu sein und darüber, dass Kanada ein Land ist, begründet auf gestohlenem Land der indigenen Bevölkerung. Diese Debatte ist sehr wichtig und ein Ausdruck von einem gesellschaftlichen Wandel. Ich möchte, dass die Zuschauer auf dieses Thema schauen, mit einer anderen Perspektive. Deshalb ist das Stück auf Englisch und nicht auf Italienisch, weil ich will, dass sie sich auf diese Denkweise einlassen und sich mit den eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen konfrontieren. Die Bevölkerung von Kanada ist zu divers, anders als in Italien, als dass es die eine richtige Sichtweise geben könnte. In Kanada hat man ein funktionierendes System entwickelt, in dem es darum geht, einen gemeinsamen Weg zu finden, sich zu tolerieren, zu koexistieren. Hier gelingt das im Vergleich zu vielen Ländern der Welt.
That can also be better for sure, but that it works compared to other realities in other countries in the world.
Aber so wie ich Ihre Show gesehen habe, stellen Sie sehr viele Fragen, zum Beispiel, wo ist die Grenze von Toleranz? Also was kann man eigentlich noch in der Kunst machen, wenn man zu tolerant ist, wenn man alle Befindlichkeiten beachtet, die jeder mitbringt? Und ich glaube, Sie haben keine wirklichen Antworten gefunden.
I did not find the answer, I think.
Ich habe keine Antworten gefunden, glaube ich. Es ist ein Transformationsprozess, in dem jede und jeder gefordert ist, in sich selbst hineinzuhorchen. Die Reflexion darüber braucht Zeit. Für mich war es wichtig, auf diesen Prozess aufmerksam zu machen. Natürlich kann man Political Correctness auch als eine Art Zensur verstehen. Aber natürlich nur aus Sicht einer bestimmten Gruppe von Menschen. Wir müssen aber auch die Menschen sehen, die seit jeher keine Stimme hatten. In Kanada sind das vor allem die schwarze Community, die indigene Community. Die Zensur fand doch hier in der Vergangenheit statt und jetzt versuchen wir, genau diese Zensur hinter uns zu lassen, in dem wir inklusiv sind. Das steht erstmal gegen eine weiße, heterosexuelle Cis-Mann-Perspektive. Darum geht es in dem Stück. Was ich selbst dazu denke, ich weiß nicht.
What I think, I don't know.
Ich hatte das Gefühl, dass am Ende, da gibt es eine sehr, sehr überraschende Wende, die wirklich sehr stark zum Nachdenken anregt und auch selber verunsichert. So viel kann man verraten. Und mein Eindruck war, dass sie einfach tatsächlich nur ihre eigene Verunsicherung gespiegelt haben in dieser Arbeit.
Absolut. Als Zuschauer muss man sich verhalten zu dem, was man sieht. Und dann selbst entscheiden, welche Seite, welche Position man einnimmt, mit wem man sich solidarisiert. Mein Job ist es nicht, ihnen Antworten anzubieten. Die Fragen liegen in der Luft und sie müssen entscheiden, wie sie dazu stehen. Und vielleicht verändern sie ihre Meinung im Laufe der Aufführung.
Ja, wir haben diese Diskussion in Deutschland zum Beispiel auch über Diversität, über Genderfragen. Es ist also nicht so weit weg von Toronto, auch von Kanada.
Ja, ich finde es gerade in dieser Zeit sehr wichtig, verschiedene Stimmen zu hören und die Perspektiven zu weiten.
It's very important.
This One-to-One-Performance, also ein Zuschauer und ein ganzes Ensemble, kleines Ensemble von Schauspielern. Das ist eine ökologische, desaströse Theaterform, sehr Corona-tauglich. Was interessiert Sie so daran? Ich meine, es ist ja ökonomisch eigentlich nicht tragbar auf Dauer.
Because I think we can talk to the individuals in a special way, and it's not about the quantity of the outreach.
Wir können ganz individuell zu jedem Zuschauer auf ganz bestimmte Weise sprechen. Es geht nicht um Quantität, also wie viele Menschen ich sie mit einer Show erreiche, sondern um die Qualität des Kontakts mit jedem Einzelnen. Vielen Menschen, die solche immersiven Arbeiten gesehen haben und diese besonderen Momente erlebt haben, erinnern sich noch Jahre später daran. Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung im Theater.
Sie sind hier während der Biennale die ganze Zeit bei der Produktion, das heißt von morgens bis abends bei Ihren Schauspielern und Ihrem Team. Beobachten Sie auch, wie das Publikum reagiert, und würden Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, was es da für unterschiedliche Reaktionen von Zuschauern gibt?
Ja, ich bin im Raum, weil der Produktionsprozess dieser Art von Performance niemals endet. Das Ganze ist ja ein Ensemblestück mit immer nur einem Zuschauer. Wenn also ein Akteur mit dem Zuschauer interagiert, müssen alle anderen darauf reagieren. Die Reaktionen sind total gespalten. Die Zuschauer ergreifen ganz unterschiedlich Partei. Und sie sind immer wieder gefordert, ihre eigene Sicht zu hinterfragen. Manche bleiben ganz passiv, andere greifen aktiv ins Geschehen ein, unterbrechen. Manche fordern die Regisseurin auf, die Klappe zu halten. Das ist total unterschiedlich.
Was bedeutet es für Sie, hier zu sein bei der Theaterbiennale? Welche Rolle spielt für Sie die Theaterbiennale in Venedig?
Es ist mein erstes Mal. Hier dabei zu sein, bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr berührt, denn es ist das Jahr des Coronavirus und ich durfte hierher kommen mit einer internationalen Produktion in Zusammenarbeit mit tollen Leuten, die extra in Quarantäne gegangen sind, damit das stattfinden kann. Wenn wir daran denken, dass der Großteil unserer Kollegen jetzt zu Hause ist, sich nicht ausdrücken kann, dann ist das etwas sehr Besonderes. Und für jemanden, der sein Heimatland verlassen hat, hierher zurückzukommen, das macht mich unglaublich glücklich.
Das sagt Daniele Bartolini. Er war erstmals bei der Theaterbiennale in Venedig zu Gast. Wir haben uns direkt am Canale Grande getroffen und dieses Gespräch geführt, daher die Geräusche im Hintergrund. Eingeladen wurde Bartolini vom bisherigen Leiter der Theaterbiennale, Antonio Latella. Latella hat in der letzten Ausgabe unter seiner Leitung ausschließlich jungen italienischen Theatermachern die Bühne gegeben, so auch Bartolini. Ja, und seit kurzem wissen wir, wer nach Latella die Theaterbiennale übernimmt, und zwar das Künstlerduo Ricci Forte, also die italienischen Autoren und Regisseure Stefano Ricci und Gianni Forte.
Der Großkritiker, der sich als Scharfrichter gebärdet, der hat seinen Autoritätsstatus und seine Instanzhaftigkeit endgültig verloren.
Die professionellen Kritiker können besser schreiben, aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie auch besser lesen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es in 10 Jahren noch reine Theaterkritiker geben wird.
Das Geschmacksurteil des Verbrauchers, das entscheidet und nicht das Kunsturteil des Kritikers.
Dass man schlechte Laune für Kritik hält, das ist wirklich ein sehr großes Missverständnis, insbesondere bundesdeutscher Theaterkritik.
Eine Postkritik könnte für mich durchaus von mehr Freundlichkeit geprägt sein.
Ich warte ja noch auf den Moment, wo wir Sigrid Löffler auf Instagram begrüßen dürfen.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Was passiert, wenn der Großkritiker seinen Hochsitz räumt und das elektronische Stammtischgeschnatter in den sozialen Medien lauter wird? Das ist Thema im neuen Theaterpodcast. Wer braucht dann nämlich noch die subjektive Analyse eines Fremden, wenn die eigene Bubble befragt werden kann? Darüber sprechen wir mit ganz verschiedenen Gästen, zum Beispiel mit diesem hier.
Ich habe das ja sehr lange in der sogenannten Provinz gemacht. Und da hat man wirklich noch gemerkt, was so eine Kritik auch bedeutet, dass man Menschen wirklich dazu bringen kann, in eine Inszenierung zu gehen, in die sie sonst nicht gegangen wären, dass man Menschen Lust gemacht hat, sich auf neue ästhetische Erfahrungen einzulassen und dass man auch zum Beispiel freien Theatergruppen oder Theaterkünstlerinnen und Künstlern geholfen hat, eine Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Also ich sehe mich da schon auch nach wie vor eigentlich als jemand, der fürs Publikum eine Dienstleistung liefert.
Tja, Rang-1-Hörer haben ihn sicher erkannt, den dienstleistenden Theaterkritiker und Rang-1-Moderator André Momot. Den ganzen Podcast zum Thema Theaterkritik in Zeiten von Social Media, den finden Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier gibt es jetzt alles Wichtige rund um Streamen und die Filmbranche. Viel Spaß mit Vollbild wünscht Susanne Burkhardt.